Moin Hansa-Fans. Der Hansa-Podcast wird euch präsentiert von SLT, eurem Spezialisten für Logistik und Verkehr aus dem Norden.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Hansa-Podcast aus dem Ostseestadion in dein Ohr. Wie gewohnt mit Oliver Schubert und Marit Scholz. Und auch dieses Mal haben wir einen Gesprächspartner, der den Fußball über Jahrzehnte nicht nur begleitet, sondern ihn auch durch seine Kamera so ein bisschen miterzählt hat. Er war dabei, als Franz Beckenbauer 1980 in Hamburg landete. Er stand beim WM-Finale 1990 in Rom am Spielfeldrand. Große Triumphe, leise Momente und pure Fußballästhetik festgehalten. Und heute begleitet er schon seit vielen Jahren unseren FC Hansa Rostock. Nah dran, mittendrin, ein Sportfotograf mit Welterfahrung und Ostseeheimat. Herzlich willkommen, Lutz Bonkatz.
Danke, Marit, das hast du toll gesagt. Es schmeichelt und es ist alles vergangene Zeit. Wir leben jetzt ja im Jetzt und freue mich immer wieder hier zu sein und dass ich meinen Beruf immer noch so ausüben kann.
Ja, wir fangen jetzt aber mal von ganz vorne an. Lutz, erzähl mal ein bisschen was über dich. Woher kommst du ursprünglich und warst du schon immer Fotograf?
Ich war schon immer Fotograf. Ich glaube sogar schon mit 10 Jahren, da habe ich mir mit dem Schminkkasten meiner Mutter und Lego-Baustein eine kleine eigene Fotokamera gebaut. Also irgendwo war die Faszination für diesen Beruf schon immer da. Und ich bin in Hamburg geboren und habe dann diesen Beruf nicht wirklich gelernt. Ich muss auch was zugeben, das sage ich jetzt hier mal, das erste Mal. Ich habe noch nicht mal eine Ausbildung. Ich bin ein Autodidakt und habe mir das alles selber beigebracht und habe mir damals, ich glaube, da war ich 18, von meinem Vater, der hatte so eine Vogtländer gehabt, eine Kamera geliehen und hatte eine Faszination schon immer für Bewegung und Sport und fing an zu fotografieren. Und meine ersten Fotos sind gleich gelungen. Wir reden ja vom Analogzeitalter. Viele wissen vielleicht gar nicht, wenn junge Leute zuhören, was das bedeutet. Das heißt, man hat auch noch einen Film eingelegt und der Film war nach 36 Bildern zu Ende. Und so fing das damals an und habe mir dann auch ein kleines Labor gebaut und das ging dann relativ schnell, dass ich dann in Hamburg vom Hamburger Abendblatt entdeckt wurde und die hatten mir ein Volontariat in der in den Regionalausgaben angeboten und zu der damaligen Zeit habe ich auch noch geschrieben. Das heißt, ich habe fotografiert und geschrieben und es gab ja noch keine anderen Medien. Das heißt, die Zeitung war damals, hat einen anderen Stellenwert gehabt. Das war wirklich das Informationsmedium. Und ich habe es geschafft, die Bezirkssportplätze dort in Hamburg und um Hamburg abzugrasen. Und oft begannen diese Regionalspiele um 14 Uhr. Und mein Rekord war 4 Spiele um 14 Uhr, die alle um 14 Uhr begannen, zu fotografieren und später in der Redaktion noch drüber zu schreiben. Und Internetzeitalter gab es auch nicht. Das heißt, ich musste immer die Pressesprecher oder die dafür verantwortlich waren, anrufen, um zu wissen, wie ist das Spiel eigentlich ausgegangen. Ich war ja nur kurz eine Viertelstunde da. Und dann weiß ich noch, wie ich abends über den Fotos saß, um das auch nicht durcheinander zu kriegen, die einzelnen Spiele. Es war damals auch noch alles schwarz-weiß. Das sah eigentlich alles immer gleich aus. Und manchmal musste ich auch bei den Fotos die Leute fragen, sag mal, wer ist das überhaupt? Der hat dieses und sieht gerade so aus, weil ich mir natürlich auch nicht aus allen Bezirksligen die Spieler merken konnte. Und damals ging ja auch noch alles mit einer Schreibmaschine. Also ihr müsst euch das so vorstellen, 19 Uhr, Sonntagabend saß ich an der Schreibmaschine, habe meine Texte geschrieben, immer auf Zeile und habe versucht, auch viele Zeilen zu schreiben. Denn ich war irgendwie schon so clever und wurde nach Zeilen bezahlt und versucht, viele Fotos unterzukriegen und viele Zeilen vollzuschreiben. Und so habe ich schon in jungen Jahren relativ viel Geld verdient.
Und wann hast du dann gemerkt, dass eher das Fotografieren das ist, wo deine Passion auch liegt, dass du das Schreiben gar nicht unbedingt brauchst, sondern mit den Fotos auch genügend Geld verdienen kannst?
Ja, das war dann schon Ende der 70er Jahre, als ich dann besondere Fotos gemacht habe. Eins war zum Beispiel, da gab es einen, das ist jetzt eher eine negative Sache, aber die hatten wir oder ich als Einziger gehabt, im HSV-Stadion gab es ein Unglück. HSV wurde deutscher Meister und die Fans haben oben von der Tribüne gedrückt und sind übereinander gefallen und da gab es 3 Tote. Ist heute vielleicht gar nicht mehr bekannt. Und ich war der einzige Fotograf, der das dann hatte damals. Und dann hat der Stern gleich angefragt und ich wusste gar nicht, dass man so viel Geld mit Fotos verdienen kann. Die haben mir eine irre Summe geboten, damit ich diese Fotos einen Stern gebe damals. Und da habe ich gemerkt, dass man viel mehr Geld mit Fotos verdienen kann und viel schneller als mit Schreiben.
Fragen kostet ja nichts. Über was für Summen spricht man denn da? Was hat man da damals bekommen? Für
so ein ich muss mal überlegen, Foto? Das waren ja noch D-Mark-Zeiten, aber wenn ich mich erinnere, waren das damals 10.000 D-Mark.
Oha,
ja. Ja. Da ging es dann ja wahrscheinlich auch in erster Linie darum, dass es exklusive Bilder waren, ne? Die dann auch nur dieser eine Auftraggeber, der es dann am Ende geworden ist, dann auch bezahlt hat. Ne?
Genau, und das Verrückte war noch, ich hatte ja nur schwarz-weiß fotografiert und Stern erschien aber in Farbe. Und dann haben die das tatsächlich nachkoloriert. Also das ging, man muss einen Riesenaufwand geben. Als ich dann das Titelbild beim Stern gesehen habe, dachte ich, das, ist das mein Foto? Und das sah tatsächlich wie echt aus. Ja. Also es ging.
Über die vielen, vor allem positiven Fußballmomente, die du so erlebt hast in deiner Karriere, sprechen wir gleich. Aber sag mal, wie lange bist du denn jetzt im Geschäft?
Oh, ich muss jetzt wirklich nachrechnen. Oh, ich bin jetzt, also 50 Jahre? Doch, über 50 Jahre.
Wir verraten ja kein Geheimnis, wenn du, wenn wir sagen, dass du in diesem Jahr, Anfang des Jahres, rund geworden bist, was das Alter angeht.
Ja gut, dass du die Zahl nicht erwähnst, danke. Ja,
genau, aber dann kann man sich ja ungefähr ausmachen, wenn man weiß, dass du mit 18 angefangen hast zu fotografieren, wie alt du jetzt bist. Genau. Du hast von dieser ersten Kamera von deinem Vater gesprochen. Hat er dir die dann irgendwann überlassen oder hast du dir was Eigenes dann besorgt oder wie lief das?
Genau, es war eigentlich eine kleine Kompaktkamera, die hat nur 50 mm gehabt und ihr kennt euch ja aus, mit 50 mm kommst du ja eigentlich, da kannst du immer nur warten, dass die Leute zu dir kommen. Also ich brauchte ein Teleobjektiv und dann habe ich das schnell gemerkt und mein Opa war so großzügig und hat mir damals Starthilfe geleistet und ich konnte mir dann die ersten Canon-Kameras kaufen. Und oh, jetzt mache ich Werbung. Darf ich das hier?
Ja. Es gibt auch noch andere Hersteller.
Ja gut, es gibt auch noch andere. Großer, ne? Hier, gut, aber das war damals die Marke. Auf jeden Fall hatte ich dann relativ schnell schon eine professionelle Ausrüstung gehabt mit 19.
Ja, und dann hast ja gerade gesagt, diesen ersten großen Auftrag, von dem du ja vorher gar nicht wusstest, dass es dein erster große Auftrag wird, dann an Land gezogen oder hast damit gutes Geld verdient und hast dich dann voll und ganz auf das Fotografieren fokussiert. Irgendwann sogar so weit, dass du eine eigene Agentur mit Angestellten gegründet hast.
Ja, da war ich 21. Mit 21 habe ich eine GmbH gegründet und hatte dann gemerkt, dass ich das, also was ich an Aufträgen bekommen habe, gar nicht schaffen konnte, weil Bundesliga ja auch immer zur gleichen Zeit stattfand und wir dann mehrere Bundesligaspiele parallel fotografiert haben. Und dann haben wir uns aufgeteilt und sind durch Deutschland gefahren, und um die verschiedenen Spiele zu fotografieren. Und da habe ich auch schon eine Affinität immer für den Osten gehabt. Darf ich auch erzählen, meine Vergangenheit, meine Eltern kommen aus Ostpreußen und irgendwie, die sind an der Ostsee aufgewachsen, damals in Ostpreußen. Und ich habe immer eine Affinität für die Ostsee gehabt und daher auch für Rostock. Also ich war schon in den 80er Jahren in Rostock. Zu DDR-Zeiten.
Warst du etwa auch bei Heimspielen von Hansa?
Ich war bei Empor und ich meine auch bei einem Hansa-Spiel gewesen zu sein. Das ging immer damals, musste ich immer mich anmelden in Berlin und da habe ich dann immer so eine Tagesakkreditierung bekommen, um überhaupt in der ganzen DDR, ich war oft in der DDR, Sport zu fotografieren. Ich war auch der Einzige, der dann außer ADN, das war ja die amtliche Sportagentur oder Nachrichtenagentur, der Sportfotos aus der DDR in die Bundesrepublik gebracht hat. Also ich habe die ganzen großen Leute, ich war oft in Berlin, auch beim Fußball in den 80er Jahren und habe dann die sozusagen dort vermarktet, unter anderem im Kicker und was es so gab.
Hast du nur Fotos von Fußballspielen gemacht oder auch andere
Sportarten? Nee, ganz viel Olympischen Tag. Und besondere Ereignisse, also wenn irgendwas Größeres war. Also ich viel Leichtathletik, muss ich sagen auch, weil die waren berühmt im Westen, die DDR-Leichtathleten. Und die kannten mich nachher auch, also weil die habe ich oft auch begleitet, weil ich die auch bei den Olympischen Spielen dann natürlich auch gesehen habe.
Deine Agentur hast du dann, ich glaube, Ende der 70er Jahre gegründet.
Richtig.
Auch nicht allein.
Nee.
Und
na doch, allein habe ich sie gegründet, aber dann kam später meine Lebensgefährtin dazu, die Grafikdesign studiert hatte und dann haben wir das beide zusammen betrieben, ja.
Und in Spitzenzeiten, wie viele Leute hattest du da sozusagen unter Feuer?
Genau, also wir hatten dann 41 Leute auf Lohnsteuerkarte gehabt, nachher in Spitzenzeiten, ja. Weil wir dann in den 90er Jahren auch den DFB als Auftraggeber bekommen haben und da mussten wir alle Bundesligaspiele und alle Länderspiele abdecken.
Und das muss man immer noch dazu sagen, als private Fotoagentur, davon gab es ja in Deutschland gar nicht so viele. Ich glaube, Witters, auch ein familiengeführtes Unternehmen, ist noch das mit das bekannteste.
Es gab schon ein paar mehr, aber die waren kleiner als wir. Und wir haben dann versucht, wie gesagt, den ganzen Sport abzudecken. Ja? Und das war oft schwierig. Ihr wisst ja selber, was alles parallel läuft am Wochenende. Und oft ging das so spitz auf Knopf, ist man von einem Ding zum anderen gerast und hat immer versucht, kommt man da noch rechtzeitig an etc., weil man hat manchmal 2-3 Termine am Tag produziert, ja.
Wir würden gerne nochmal auf deine Leute zurückkommen, die für dich gearbeitet haben. Wir haben jemanden, der hat uns eine Sprachnachricht geschickt, die würden wir dir gerne mal vorstellen oder vorspielen, damit du mal kurz reinhörst und vielleicht erkennst du ja selber, wer es ist. Es geht dabei darum, dass dieserjenige kurz erklärt, wie er von dir eingestellt worden ist.
Ja, ich hatte mich damals bei Bongards Sportfotografie, bei Lutz, hatte ich mich beworben für ein Volontariat. Ich wollte da unbedingt hin, ich wollte unbedingt nach Hamburg und habe auch Bilder hingeschickt und eine Bewerbung geschrieben und die Leute dort vor Ort in der Agentur haben gesagt, ja, alles klar, super, gar kein Problem und so, sieht gut aus, aber das kann ja nur Lutz entscheiden. Und das Problem war allerdings, dass der Lutz war ja nie da. Er war ja ständig nur irgendwie unterwegs. Und wenn er mal da war, war er auch gleich schon wieder weg. Und ich hatte da schon mehrere Möglichkeiten, irgendwie mich mit ihm zu treffen. Das hat aber immer nicht geklappt. Und dann habe ich ihn irgendwann mal doch erwischt, da in der Agentur. Und dann war er ständig irgendwie on fire. Und dann sagt er, du, pass auf, jetzt habe ich Zeit für dich. Aber eigentlich muss ich schon wieder los. Weißt du was, komm mit, wir besprechen das einfach im Fahrstuhl. Und gab mir tatsächlich so die Möglichkeit, in so einem kurzen Gespräch im Fahrstuhl mit ihm darüber zu sprechen. Hat gefragt, hast du Bock drauf und so? Und ich habe gesagt, ja, unbedingt. Und er hat gesagt, ja, alles klar, pass auf, dann machen wir das. Und kurze Zeit später hatte ich dann das Volontariat. Und ich glaube, 3 Wochen später habe ich mein erstes Bundesligaspiel fotografiert für Lutz Bongards. Super Zeit, das war großartig. Also ich hatte die Möglichkeit, da mit einigen der besten Sportfotografen zusammenzuarbeiten. Ich habe viel gelernt, super Erfahrungen gesammelt, tatsächlich nachher hin bis hier Olympische Spiele, vielleicht kann Lutz sich noch erinnern, Salt Lake City haben wir damals zusammen gemacht. Also vielen Dank, war toll und alles Gute.
Wow, ja toll, hört sich toll an, ja. Ja, ja. Also
weißt du, welcher Rostocker Kollege das ist?
Ja, Danny.
Genau, Danny Gurke.
Ja, natürlich, Danny, ja. Ja. Nee, war eine tolle Zusammenarbeit mit ihm und wir waren eigentlich wie eine große Familie und das ging auch über das Fotografieren hinaus. Man hat sich dann auch nach Terminen getroffen, ist zusammen essen gegangen, hat Zeit im Hotel verlebt und dadurch hat man natürlich auch einen engeren und direkteren Kontakt.
Habt ihr heutzutage noch Kontakt?
Ja, wenn ich Danny treffe, freue ich mich immer. Ab und zu sehe ich ihn ja mal hier, also seltener jetzt in Rostock, aber ich treffe ihn auch mal unterwegs irgendwo, wenn ich mal spazieren gehe oder ich weiß, dass er ja Beziehungen zu Hiddensee hat und wenn ich ihn treffe, dann unterhalten wir uns immer und sprechen oft von alten Zeiten, wie man es halt so macht.
Und hast du in deiner Agentur junge Fotografen gehabt, die ihren Weg gemacht haben, die heute vielleicht sehr bekannt sind?
Ja, absolut. Die größte Koryphäe, der jetzt auch der Sprecher ist, der Fotografen in Deutschland, Alexander Hassenstein, der wurde von mir ausgebildet und da gibt es auch eine nette Anekdote. Ich habe ihn tatsächlich das erste Mal 1991 in Rostock getroffen, vor dem alten Stadion. Ich weiß, wir standen da an der Ecke und da kommt er zu mir an und sagt, Sie sind der große Lutz Bongards und kniet vor mir nieder. Ich sage, nee, du musst doch nicht vor mir niederknien. War ein ganz junger Fotograf zu der damaligen Zeit in der DDR ausgebildet und hatte so einen Respekt anscheinend vor mir gehabt. Da habe ich gesagt, du, das brauchst du nicht, wir können das auch im Stehen machen. Und dann hat er mich gefragt, ob er gerne mal nach Hamburg kommen kann, ob er bei mir eine Chance hätte. Und er sagt, komm vorbei. Und oft habe ich die Leute ohne Zeugnis oder irgendeine Qualifikation anzuschauen, wenn die mir sympathisch waren, habe ich gesagt, kannst bei mir anfangen, fang an. Probieren wir es mal.
Und, aber so ein paar Arbeitsproben sollten Sie schon vorher mal gemacht haben, oder?
Ja, aber er hat mir vielleicht ein paar Ausschnitte gezeigt, aber er war irgendwie auch so ein Verrückter, der anscheinend die gleiche DNA hat wie ich. Und jetzt kam er gerade, ich hatte gestern gerade mit ihm telefoniert, kam von den Olympischen Spielen. Der war bis vorgestern bei den Olympischen Spielen in Südtirol und erzählt mir auch noch die aktuellen Geschichten von großen Sachen, weil ich bin ja nicht mehr dabei. Und durch ihn habe ich dann immer noch so einen Kontakt. Und er ist der große Fotograf bei Bayern München. Er ist der große Fotograf bei der Nationalmannschaft und macht eigentlich meine Sachen, die ich früher gemacht habe. Also er ist in meine Fußstapfen getreten. Ja.
Danny hat davon gesprochen, dass du immer on fire warst, dass du eigentlich immer nur von Termin zu Termin gehetzt bist. War das so dein Leben? Brauchtest du das auch? Also ich sag mal, länger als 2 Stunden am Schreibtisch, war das schon eher eine Qual für dich?
Absolut, ja. Ich habe im Büro, kann ich mich erinnern, immer einen Schreibtisch gehabt, aber ich glaube, ich konnte nicht still sitzen und vielleicht saß ich da mal eine Stunde und ansonsten musste ich wieder aufstehen und bin anscheinend da draußen besser als am Schreibtisch, ja.
Du hast ja gesagt, du warst ja bei fast allen Länderspielen des DFB mit dabei. Wie verändert sich denn der Blick auf den Fußball, wenn man ihn durch die Kamera sieht?
Ja, einmal hat man immer ein reduziertes Blickfeld, weil wir gucken ja durch ein Teleobjektiv. Ich weiß nicht, ob viele das wissen. Daher kann man die Spieler immer so nah ranholen. Und dadurch hat man immer einen begrenzten Ausschnitt. Und wenn ich dann hinterher mit Zuschauern oder Freunden manchmal spreche, die sehen Fußballspiel ganz anders, als ich es gesehen habe, weil ich ja immer nur begrenzt gucke und ich versuche dann immer da zu sein, wo der Ball ist und sehe nicht links und rechts, obwohl ich schon früh damit angefangen habe, die 180 Grad zu realisieren, weil nämlich auch viele Sachen neben dem Spielfeld oder auf der Trainerbank oder woanders passieren. Und dann wird spannend, was der Schiedsrichter ja manchmal auch nicht sieht, dass man nicht immer auf den Ball fokussiert ist, sondern auch mal guckt, oh, was ist denn da gerade los oder ähnliches. Und ich habe mich auch immer als Fotojournalist gesehen. Das heißt, ich möchte mit meinen Fotos eine Geschichte erzählen. Und dadurch habe ich auch kuriose Szenen oft sozusagen eingefangen, die ich dann auch exklusiv hatte.
Du musst ja im Bruchteil einer Sekunde für dich entscheiden, das ist der Moment, den ich festhalten muss. Wie macht man das?
Also das ist Intuition, ist aber auch, ich weiß gar nicht, ob man das lernen kann wirklich, denn ich habe oft welche ausgebildet und dann habe ich immer gesehen, sie haben den richtigen Moment nicht drauf, sind immer einen Tick zu spät. Das heißt, du musst erkennen, was es an Bewegung gibt. Ich bin ein Bewegungsmensch, ich liebe Bewegung und kann schon sehen, oft in der Bewegung, das könnte gleich was werden. Und dann musst du eigentlich abdrücken. Wenn du das Foto erst durch den Sucher gesehen hast, bist du eigentlich zu spät.
Also mehr Instinkt als Planung sozusagen?
Wahrscheinlich, ja.
Und wenn du sagst, du guckst das Spiel quasi durch den Sucher der Kamera, setzt du dich dann abends auch nochmal hin und guckst dir vielleicht das Spiel dann in der Zusammenfassung nochmal an, um auch zu sehen, was da eigentlich genau passiert ist während des Spiels?
Ja, gute Frage. Ich muss sagen, ich kann es nicht. Also ich kann auch keine Fußballspiele ehrlich am Fernsehen sehen, weil ich immer das Gefühl habe, ich muss auf den Auslöser drücken oder ich habe das gesehen. Und jetzt bei den Olympischen Spielen habe ich auch was gemacht. Ich habe ein bisschen geguckt und dann habe ich verglichen die Fotos, die es dann auf dem Markt gibt. Und da habe ich gedacht, oh Mann, das hätte ich vielleicht doch anders oder vielleicht auch noch besser fotografiert als das, was ich gesehen habe. Also ich kann es eigentlich im Fernsehen nicht gucken und kann es auch nicht vergleichen. Also habe ich Schwierigkeiten mit.
Bist du denn ein Fußballfan oder bist du ein Fan davon, Fußballmomente festzuhalten?
Beides. Also ich liebe das Fußballspiel. Ich sage, ich behaupte mal, ich habe alle Sportarten, die es gibt, fotografiert. Aber ich liebe das Fußballspiel. Ich sage deswegen, weil ich so viel in den, ja sagen wir mal, 50 Jahren erlebt habe, auch an Szenen, wo ich sagen kann, das hast du ja noch nie so gesehen. Das gab es so noch nie. Und das finde ich das total Interessante am Fußball, dass sich das ständig verändert. Auch über die 50 Jahre ist das Spiel, finde ich, viel schneller geworden und anders geworden. Und viel mehr Entertainment auch. Früher war das Spiel so klassischer und heute ist das reißerischer. Was ich auch interessant finde, das soll jetzt gar keine Kritik sein.
Aber mit der Schnelligkeit muss natürlich auch die Technik mithalten. Wie hast du dich denn da immer auf den neuesten Stand gehalten? Weil in den 50 Jahren ist ja eine Menge passiert. Von einem Schwarz-Weiß-Film einlegen und entwickeln und unter Umständen Stunden warten, um zu gucken, ob das Ergebnis stimmt, bis hin zu innerhalb von 30 Sekunden ein Foto gemacht und per E-Mail verschickt. Das sind ja Welten, die da dazwischen liegen.
Absolut. Das war also früher viel, viel schwieriger, weil man hat, wie gesagt, den Film eingelegt, hat fotografiert, musste ins Labor. Und zwischendurch konnte viel passieren. Film kann falsch belichtet sein. Was mir auch passiert ist, natürlich die klassischen Missgeschicke. Man hat einen Film doppelt eingelegt. Plötzlich hatte man 2 Szenen übereinander. Also fast, ich habe gesagt, oh, manchmal hat man Kunst gemacht, weil damit hat man dann nicht gerechnet. Also kann man sagen, dumm gelaufen. Aber im digitalen Zeitalter, was für alle vielleicht interessant ist, das passierte so um 96, 97 rum, war die Wende. Und ich war einer der ersten Fotografen oder wenn nicht der erste, der eine Digitalkamera hatte. Die gab es in Deutschland nicht. Und ich war schon immer ein Verrückter, was auch Innovationen angeht. Ich bin nach New York geflogen. Da gibt es einen großen Photoshop, der die schon hatte. Der heißt B&H. 42. Straße, einige werden ihn sicherlich kennen, größte Fotostore der Welt. Da bin ich hingeflogen und habe die erste Digitalkamera für, haltet euch fest, 27.000 Mark damals abgeholt.
Das sind ungefähr, wenn man es über den Daumen peilt, so 13.000, 14.000 Euro. Richtig. Wobei, wenn man dann die Zeitspanne, es ist 30 Jahre her, mit dazu nimmt, wahrscheinlich das doppelte Wert ist.
Ja. Ja.
Und da hast du dir gesagt, ich muss so innovativ sein, ich muss mir das Ding besorgen?
Genau, weil man dann ja ganz schnell die Bilder aktuell senden konnte. Also man hatte sozusagen einen Vorsprung vor allen anderen und musste nicht mehr entwickeln und hatte sofort die Fotos parat. Nur als Beispiel, wir hatten nachher zu den Zeiten, als das Internet aufkam, das war ja Anfang der 90er Jahre, hatten die Zeitungen das Bedürfnis gehabt, gerade die Sonntagszeitung aktuell Bilder von den Spielen zu haben, direkt vom Spiel. Und wir hatten in den Stadien Labore gehabt. Unter anderem, weiß ich, hatten wir zum Beispiel bei Bayern München, das war noch im alten Olympiastadion, in den Katakomben gab es einen kleinen Verschlag, wo auch Jahre später immer noch mein Name drauf stand. Habe ich dann später mal gesehen, oh, hier hängt ja noch der Name dran. Das war unser Labor im Stadion. Und dann sind wir aus dem Stadion, haben dann entwickelt, hatten alles vor Ort gehabt, um dann über ein spezielles Gerät die Fotos dann, du musstest sie erst entwickeln, um dann einen Scanner zu haben, um sie dann zu übersenden. Damit sie dann am Sonntag, also Samstagabend wurden die gesendet, am Sonntag in der Zeitung erscheinen konnten. Und das hat das Ganze natürlich erleichtert. Du warst sofort dann sozusagen online.
Gut, jetzt gucken wir mal auf deine bewegende Geschichte. Ich weiß gar nicht, ob man das sagen kann oder ob du es sagen kannst. Was war denn der besonderste Moment, der schönste Moment in deiner Karriere?
Ich wusste, dass das kommt.
Ja, klar.
Wird oft gefragt und ich jedes Mal sage ich, es gab so viele besondere Momente. Ich kann sie alle gar nicht zusammenfassen, weil so viel passiert ist. Ich will es nicht auf einen Moment runterbrechen, weil es gab so viel. Ich kann vielleicht sagen, ich habe zum Beispiel unter anderem viermal das Sportfoto des Jahres in Deutschland gewonnen. Ich habe auch einmal das World Press Foto gewonnen. Das war in Tokio gemacht. Das war sehr, sehr schwierig, dieses Foto, weil da gab es einen Weltrekord von einem Amerikaner im Weitsprung. Und ich wusste schon, der kann das eventuell schaffen. Das war damals 8,90 Meter oder 8,91 Meter, wenn ich mich erinnere.
8,95 Mike Powell.
Ja, oder so war das, genau. Und das war, wie gesagt, in Tokio. Und ich habe Folgendes gemacht. Ich habe mit dem Teleobjektiv in die Sprunggrube gehalten und wusste etwa, wo diese 8,90 Meter ankommen. Und habe genau nur diesen Ausschnitt gesehen. Ich habe nicht den Springer gesehen. Und habe darauf gewartet, dass der in mein Bild reinspringt. Und im Hintergrund war diese Anzeige für den Weltrekord. Und der Sand spritzt da. Das war ein, kann man sagen, wirklich perfektes Foto gewesen. Hab viel riskiert, hätte auch daneben gehen können. Aber der ist mir optimal ins Bild gesprungen. Und ich hatte ihn formatfüllend. Damals noch im, ja, das war auf Dia, genau, auf Dia-Film, man müsste auch noch richtig belichten, es war unter Flutlicht, es stimmte alles. Also wenn man das Bild sieht, kannst du sagen, perfektes Bild, geht nicht besser.
Aber das ist dann wieder diese Intuition, die du hast, ne, und die Ideen. Also das wäre eine Frage, die ich noch hatte. Mhm. Wie bereitest du dich auf Sportereignisse vor? Also guckst du, wie die Umstände sind, wie das Licht, was ja ganz wichtig beim Fotografieren ist, wie es sich vielleicht auch im Laufe der Veranstaltung noch entwickeln kann, wenn eine Veranstaltung am Nachmittag beginnt und in den Abend hineingeht. Wie bereitest du dich auf Termine vor?
Also ich komme eigentlich immer relativ spät an. Ich bin nicht derjenige, der 2 Stunden vorher ins Stadion geht. Aber in dem Moment, wenn ich ins Stadion komme, bin ich total fokussiert. Und dann gucke ich mir auch jetzt hier bei Rostock zum Beispiel, gucke ich mir die Spieler an, gucke, wie gerade hier, wie sie sich warm machen. Und dann versuche ich aus meinem Gefühl heraus zu sagen, gut, könnte so und so passieren. Gehst du da und da in die Ecke, weil du weißt ja auch nicht, wo sie hinlaufen oder wo die interessanten Szenen sind. Und dann bereite ich mich im Kopf vor, da und da könnte es jetzt passieren. Und ab und zu sitze ich natürlich auch mal falsch. Und dann muss ich sagen, dann ärgere ich mich auch über mich selber. Also dann bin ich manchmal hinterher so ein bisschen, hättest du das doch mal anders gemacht. Und das gleiche umgekehrt, wenn du das natürlich hast, ist das wie so ein, ja, so ein Freudengefühl. Oh, da hast du den richtigen Schuss gehabt, du sahst richtig, hast die richtigen Blickwinkel dafür gehabt, ja.
Hast du eigentlich auch Rituale?
Jetzt muss ich erstmal überlegen, was sind Rituale? Aber was ich schon mal gemacht habe, ich habe mich gefreut über meine Kamera, über das, dass ich meine Kamera schon mal geküsst habe, ja. Also
aus welchem?
Aus dem Grund, dass sie alles gut gemacht hat. Ich habe alles gut gemacht und habe mich über meine eigene Kamera gefreut. Und glaube ich auch das Objektiv, dass sie gesagt hat, guck, wir waren ein gutes Team, wir haben alles gut gemacht.
Also wie der Reiter und das Pferd, die nur als Team zusammen funktionieren, ja?
Genau so. Ja.
Gibt es denn bei Hansa ein besonderes Spiel oder einen Moment, an den du dich gerne zurückerinnerst, wo du sagst, boah, das werde ich nicht vergessen?
Ja, es war der letzte Aufstieg in die zweite Liga, wo ich mich noch gut erinnern kann. Ich glaube, wir waren drüben vor der Fantribüne und wo die Spieler dann rüberliefen und in einem riesen Freudentaumel und dauernd vor uns mit einem nackten Oberkörper gebrüllt haben. Und das war natürlich ein toller Moment. Und da freue ich mich natürlich mit.
Da muss man dann nur auf den Auslöser drücken und gar nicht die Jungs noch animieren, irgendwas zu machen. Ne?
Einmal das und du kannst gar nicht so schnell fotografieren, weil überall gleichzeitig was passiert, weil der Trainer freut sich, die Spieler freuen sich und alles über verschiedene Möglichkeiten im Stadion vonstatten gehen. Ja.
Also rein theoretisch könntest du die Kamera ja schon an den Nagel hängen, machst du nicht. Du bist immer noch fleißig beim Knipsen, jetzt sage ich das Wort, was dich so ärgert, weil
genau. Dann wolltest du noch was sagen. Das sage ich gar nicht, dieses Wort, ja. Aber ich weiß, du hast es schon öfter gebraucht.
Wirklich?
Ja, du hast schon öfter gesagt, oder ich sollte dir irgendwann mal helfen. Ja. Und da hast du gesagt, hast du nicht mal Lust, da was zu knipsen? Und dann habe ich dich, glaube ich, schon mal verbessert.
Ach, das ist aber ja. Ganz liebevoll gemeint. Ja, genau. Das ist überhaupt nicht böse gemeint. Am Ende des Tages wollte ich... Ja, Olli?
Nee, ich wollte sagen, also, dich ärgert das, weil du es als abwertend empfindest? Oder?
Ja, ich finde das so ein bisschen als abwertend. Ich verstehe natürlich, das hört sich niedlich an, knipsen. Und vielleicht ist es auch in den allgemeinen Sprachgebrauch übergegangen. Denn alle fotografieren ja heute und vielleicht kann man sagen, alle knipsen heute. Der Unterschied zum, will ich mal kurz erklären, zwischen Knipsen und Fotografie ist, Knipsen ist einfach draufhalten und Fotografieren ist ein überlegtes Bild machen. Das ist so für mich der Unterschied.
Ich habe meinen Faden jetzt verloren.
Ach Mann.
Oh, entschuldige bitte.
Das kann passieren, auch ich schwöre.
Aber dann lass uns bei Hansa bleiben. Mhm. Kannst du dich dann erinnern, wann du hier wirklich eingestiegen bist? War es diese erste Erstligasaison 91-92 oder wann bist du
mit dazu gekommen? Ja, genau, das war das. Da habe ich auch viele Spiele gemacht, weil wir hatten ja schon den DFB-Auftrag gehabt, auch für alle Spiele in Deutschland. Und ich bin gerne hierher gefahren. Und habe auch dann immer, wenn wir uns vorher natürlich die Spiele eingeteilt haben, habe ich dann immer mit dem Fotografen gesprochen, ich würde gerne nach Rostock fahren. Ich kann mich aber nicht mehr erinnern, das ist ganz komisch, aber vielleicht ist auch die Zeitfolge, wie viele Spiele ich wirklich dann in diesen 90er Jahren gemacht habe. Aber ich kann mich erinnern, ich war oft hier, ja.
Ich habe meinen Faden wieder gefunden. Ah, toll. Was ich sagen wollte, du hast ja nun wirklich die ganz große Fußballwelt erlebt, gesehen, festgehalten. Warum bis heute Hansa Rostock?
Weil ich hier lebe. Das ist sozusagen mit mehr oder weniger mein Hauptsitz geworden. Ich wohne in Kühlungsborn und fühle mich total wohl an der Ostsee. Und gleichzeitig ist es für mich Entspannung auch. Also sozusagen zwischen Anspannung und Entspannung. Entspannung sage ich jetzt schon. Jetzt habe ich den Faden verloren. Zwischen
Anspannung und Entspannung.
Entschuldigung, da haben wir den. Ja, guck. Und das funktioniert hier ganz gut. Und dadurch, dass ich hier noch einen Verein sozusagen vor der Haustür habe und ich die Umgebung und die Leute hier sehr mag, fühle ich mich hier wohl. Ich habe das Gefühl auch bei euch jetzt, dass es hier wie eine Familie ist. Ich merke zum Beispiel, wenn ich komme, der Ordner begrüßt mich, der begrüßt mich. Von der Tribüne schreien die Leute runter, Lutz. Und manchmal kann ich die gar nicht erkennen, wer da wieder gerade Lutz geschrien hat. Weil mich viele Handwerker, ich habe noch eine zweites Standbein, ich baue hier auch oder lass auch bauen und insofern kenne ich viele Handwerker und viele Handwerker sind auch Hansa Rostock-Fans. Insofern sitzen immer viele Bekannte oder Freunde auch im Stadion, die mich dann natürlich erkennen.
Oh, das ist schön. Das sind schöne Worte. Lutz, sag mal, gibt es irgendwie Unterschiede zwischen den Vereinen? Ist das Fotografieren bei Hansa vielleicht anders als beim HSV oder anderen Vereinen?
Ja, absolut. Weil ich sage immer, hier ist die Zeit noch stehen geblieben. Hier ist es noch wie früher. Auch wenn der Presseraum klein ist und vielleicht, jetzt sage ich was, nicht viel zu essen gibt, hat das hier noch eine Stimmung. Du lachst, ja. Ich kann das ja in der dritten Liga vergleichen. Wenn ich so in gewisse Stadien komme, sehe ich manchmal den Unterschied. Denn ich mache ja auch, wie ihr wisst, alle Auswärtsspiele und habe dadurch einen guten Vergleich. Aber ich fühle mich hier immer wirklich, wenn ich jedes Mal zum Stadion und selbst wenn ich dann einfahre auf den Parkplatz, das ist wie nach Hause kommen. Und wie ein zweites Zuhause für mich geworden.
Das heißt, du bist tatsächlich in jeder Saison bei fast allen Spielen dabei.
Bei allen Spielen dabei.
Das heißt, du hast alle Höhen und Tiefen der letzten 25, 30 Jahre
also mindestens mitgemacht. Ja, habe ich mitgemacht. Und habe auch, selbst wenn ich krank war oder ähnliches, versucht, auch immer trotzdem dabei zu sein, ja.
Ja. Du bist ja auch bei den Trainingslagern in der Vergangenheit regelmäßig dabei gewesen.
Da habe ich ja auch viel erlebt, wie ihr sicherlich wisst. Kann ich auch einiges erzählen.
In der Tat, erzähl. Ja.
Also das Kurioste war mit Pagelsdorf damals. Da habe ich sogar später davon auch geträumt, was denn nicht stattgefunden hat. Aber eine lustige Geschichte. Hansa hatte gleichzeitig, das spielte damals in Dubai, und Hansa hatte ein Freundschaftsspiel abgemacht in Iran damals. Und die sind mit einem Charterflug in den Iran gefahren, aber ein paar Spieler sind zurückgeblieben. Und dann gab es einen Schneesturm im Iran und Hansa konnte aber nicht wieder zurückkommen und hatte ein Freundschaftsspiel vereinbart in Dubai. Ich weiß gar nicht mehr gegen wen, aber nichts Großes. Auf jeden Fall waren vielleicht so 10 Spieler noch da, plus Betreuer und auch wir Journalisten. Und dann gab es tatsächlich die Anfrage, ob ich nicht mit dem Hansa-Trikot, ich war damals auch noch ein bisschen jünger, mit auflaufen könnte, damit wir den Kader voll kriegen. Und da habe ich gesagt, klar, kann ich. Ich war immer gut im Laufen, also laufen kann ich. Den Ball vielleicht treffen auch. Und manchmal muss man ja auch nur mitlaufen. Und hatte dann, das Spiel sollte in 1-2 Tagen später stattfinden. Und habe schon schlecht geträumt, weil ich immer dachte, welche Position bist du jetzt oder ähnliches. Und dann kamen aber tatsächlich die Spieler doch noch aus dem Schneesturm rüber und dieses Spiel fand dann mit den Original-Hansa-Spielern statt, also nicht mit mir. Aber ich träume heute noch davon. Ich habe manchmal noch Erinnerung, dass ich tatsächlich auflaufe.
War es dann schöner, mit Hansa in die Sonne zu fahren oder eher in einem Wintertrainingslager unterwegs?
Nee, das war ein Wintertrainingslager. War ein Wintertrainingslager in der Sonne, das stimmt. Würde mich natürlich freuen. Ich finde Dubai toll, wenn es wieder nach Dubai geht. Also hier an das Führungsgespann mal ein Vorschlag.
Ja.
Statt Antalya haben wir jetzt öfter gehabt. Aber es ist...
Ich finde
Antalya auch okay, ja.
Aber ich meine, in einem Wintertrainingslager warst du nicht mit. Das gab es ja in den 90er Jahren auch hin und wieder mal, dass man ins Kleinwalsertal gefahren ist oder so. Aber bei solchen Trainingslagern warst du nicht mit dabei.
Ich kann mich aber erinnern, ich war mit Pagel im Sommertrainingslager. Da waren wir mal in Deutschland, in den Alpen zum Beispiel. Da gab es auch eine lustige Geschichte. Da ist Pagel in so einen Klettergarten rein. Und dann wusste er oben nicht weiter. Und dann mussten sie ihn mit einer Feuerwehrleiter rausholen. Habe ich festgehalten. Ja. Das waren natürlich die Fotos, weil er nicht runterkam und hatte Angst, dann runterzukommen. Da haben sie Feuerwehr angerufen, um Pagel dann oben aus dem Baum zu befreien. Also es gab dann immer auch lustige Geschichten manchmal mit. Aber
genau, wenn man so lustige Momente zusammen erlebt und so lange dabei ist, entwickeln sich ja gegebenenfalls auch Freundschaften mit Trainern, mit Spielern. Hast du das jetzt auch irgendwie bei Hansa so erlebt? Gibt es irgendwie ehemalige Trainer, zu denen du noch Kontakt hast, Spieler?
Also wenn ich sie treffe, ja. Also auch Pagel, der mir ab und zu über den Weg läuft, oder andere, dann grüßen die mich und dann reden wir so ein bisschen von anderen Zeiten. Was ich aber immer nicht gemacht habe, ich habe sie zwar geduzt, aber ich habe versucht, immer so als Journalist so einen Abstand zu halten, dass man nicht zu nah Freund sozusagen mit ihnen wird. Aber ich kenne sie gut und habe neulich, war Didi Beiersdorfer hier, den kenne ich noch gut aus alten Zeiten, dann begrüßen wir uns und dann schnacken wir mal über alte Zeiten und daher kenne ich natürlich viele und so. Aber ich habe immer so ein, also ich will nicht sagen, dass ich Freund mit ihnen bin, aber ich, freundschaftliches Verhältnis, so kann man es vielleicht sagen.
Wenn man so viel erlebt hat, auch gerade auch mit dem FC Hansa, Wie schwer fällt es, wenn es dann so Momente gibt, wie zum Beispiel in einem Abstieg, da die Kamera draufzuhalten und auch fokussiert zu sein?
Genau, ja, gute Frage. Das tut natürlich weh. Ich freue mich natürlich, ich liebe tolle Jubelszenen und sehe auch gerade die Hansa-Spieler, das muss ich auch wieder Kompliment an die Spieler hier machen, jubeln können sie wirklich gut. Das habe ich jetzt in den Jahren immer wieder gesehen. Und ist natürlich schade dann, wenn das dann nicht klappt, wie jetzt gerade wieder am Wochenende erlebt bei den 60ern. Und das tut natürlich weh, aber ich muss natürlich das dann auch fotografieren. Das sind ja die Momente, die dann letztendlich auch zählen, um das Spiel zu dokumentieren. Und dann kann ich nicht sagen, ich packe jetzt meine Ausrüstung ein.
Gab es in deiner Zeit mal irgendwie eine Riesenpanne oder erinnerst du dich vielleicht an ein Motiv, was du gerne fotografiert hättest, aber dann in diesem Moment verpasst hast, wo du sagst, oh, das hätte ich gern gehabt, das Bild?
Also sowas kommt öfter vor, auch gerade beim Fußball, dass dir jemand anders im Weg steht, ein Fußballspieler. Also du zielst da drauf und wartest, dass der Trainer oder der Schiedsrichter meinetwegen jetzt die rote Karte zeigt und genau in dem Moment läuft dir ein anderer Spieler vors Bild. Kannst du nichts machen, Künstlerpech. Oder jetzt auch bei 60, nicht ganz, aber hatte ich suboptimal den Elfmeter gehabt. Ich saß, hab Hansa stürmen lassen und hab das quer über den Platz rüber, was übrigens geht, auch mit Teleobjektiven, das kann man ganz gut machen. Und genau in dem Moment, wo der 60er den Elfmeter schießt, läuft mir auch ein anderer Spieler ins Bild. Der weiß natürlich nicht, dass ich da lauer. Künstlerpech, klar, dann ist das Bild ist noch brauchbar, aber ich sag dann immer suboptimal.
Gibt es ein Hansa-Motiv, das es nur hier gibt?
Boah, das ist jetzt Hansa-Motiv, das es nur hier gibt. Also wie gesagt, ich habe das mit dem Jubel schon erzählt. Ich finde, Hansa jubelt, zumindest ich kann ja die anderen Spiele, weil ich ja nur Hansa sehe, aber ich finde, sie jubeln schon toll und freue mich jedes Mal immer wieder, was passiert jetzt, was haben die sich ausgedacht, in welche Ecke geht es oder ähnliches, ja?
Also wenn du jetzt irgendwie sinnbildlich ein Foto für Hansa benennen müsstest, dann wäre es ein Jubelbild.
Absolut. Also das Freuen und ich merke die Emotionen der Spieler, dass die auch mit so einem Herz hier sind und dabei sind, die jetzt hier auflaufen, dass ich denke, ich weiß, dass Fußball inzwischen ein hartes Geschäft ist und dass die sich aber, habe ich das Gefühl, ich kenne ja nicht die Interna, aber dass die sich mit dem Verein identifizieren und dass sie mit voller Leidenschaft, Fußball ist Leidenschaft, für mich übrigens als Fotograf auch, mit voller Leidenschaft dabei sind, ja.
Kommen wir mal nochmal weg, direkt jetzt von Hansa, sondern bleiben beim Sport allgemein. Du hast viele Großereignisse begleitet. Hast du das im Kopf, wie viele Olympische Spiele, wie viele Weltmeisterschaften, wie viele Europameisterschaften auch in verschiedenen Sportarten du besucht hast und wo du dabei warst?
Also im Einzelnen rechne ich es nicht nach. Also es waren zahlreiche. Also ich würde mal sagen, Olympische Spiele mehr als 10, Fußball-Weltmeisterschaften 5 oder 6. Sind ja nur alle 4 Jahre. Das heißt, man muss schon ganz schön alt werden, damit man eine große Zahl bekommt. Und ich habe in den 2006, glaube ich, oder 2007 meine großen Sachen an den Nagel gehängt und habe gesagt, nur noch Hansa Rostock, weil ich wollte auch ein bisschen kürzer treten und mehr Zeit für die Familie zu haben. Ich habe es zeitlich einfach nicht mehr geschafft. Und ich gucke es mir ab und zu noch am Fernsehen, aber wie gesagt, ich kann es manchmal auch nicht sehen, weil ich immer denke, ich muss jetzt fotografieren und ich muss dahin. Also ich habe jetzt auch wieder gerade jetzt aktuell überlegt, ob ich in die USA fahre, um die Fußball-WM zu fotografieren. Eine Akkreditierung hätte ich bekommen. Kollegen haben mich auch angefragt, ob ich nicht für sie da das mitmachen will. Und hader dann immer mit mir. Aber ein Ereignis will ich vielleicht tatsächlich nochmal machen. Und zwar meine ersten Olympischen Spiele waren 84 in L.A. Und die nächsten Olympischen Spiele sind in L.A. wieder. Und da hätte ich nochmal Lust, dahin zu fahren. Also wenn ich körperlich fit bin, könnte ich mir vorstellen, dass ich das mache. Weil in Kalifornien habe ich schon immer, ich mag die Sonne, ich mag da den Menschenschlag, die Surfer, das Meer. Bisschen wärmer als hier und insofern, das könnte ich mir nochmal vorstellen.
Körperlich fit ist ja auch ein gutes Stichwort. Man muss ja auch ein bisschen fit sein als Fotograf, wenn man hier von einer Ecke zur anderen flitzen muss. Man muss ja auch schnell sein. Ich weiß ja aus, ich bin ja gut informiert, du bist ja sehr sportlich noch unterwegs. Sag mal, wie hältst du dich fit?
Genau, also heute kann ich euch gerade berichten, bin ich wieder 5 Kilometer an der Ostsee gelaufen. Gestern habe ich einen 10er gemacht und bin so verrückt, dass ich auch nach der Uhr laufe, obwohl ich das ja eigentlich gar nicht mehr müsste. Aber ich setze mich selber unter Druck und habe meine eigenen Trainingszeiten. Und ich komme aus der Leichtathletik. Ich war damals norddeutscher Jugendmeister über 400 und 800 Meter. Und deshalb kenne ich mich so mit Laufzeiten ganz gut aus. Und merke jetzt natürlich, bin ich nicht mehr 20. Aber es ist erstaunlich, was man noch so drauf haben kann. Und da versuche ich so gegens Alter so ein bisschen anzulaufen, um noch so in alten Zeiten ein bisschen mitzuhalten. Mhm.
Ja. Aber Wettkämpfe machst du nicht noch?
Nein, also ich plane es demnächst, ja.
Ach, jetzt. Ich plane aber es. Mal raus.
Ich plane es, ja, weil ich gucke immer in die alten Bestenlisten und denke immer, wow, die Zeiten. Also es gibt zum Beispiel einen 85-Jährigen, der läuft die 10.000 in unter 50. Der hält den Weltrekord übrigens. Und da habe ich Lust, das vielleicht auch nochmal zu machen. Ich sehe aber, wie schwierig das ist. Im Moment halte ich, also ich würde ihn jetzt aktuell, ich bin natürlich noch wesentlich jünger als er, jetzt würde ich ihn natürlich schlagen. Aber ich versuche das vielleicht, wenn ich mit 80 oder 85 schaffe ich das auch. Aber das habe ich vor. Ja, habe ich wirklich vor.
Große Ziele, sehr gut.
Und um nochmal auf diese Geschichte mit LE zurückzukommen, wäre das dann für dich dann sowas wie ein Abschluss, dass du sagst, das war mein erstes richtig großes Sportereignis und da würde ich dann quasi, ja, da würde sich eine Klammer für mich schließen?
Vielleicht, ja. Wobei ich Abschied finde ich immer so ein schweres Wort, weil ich will nicht so einen plötzlichen Abziehen. Das Gleiche geht mir hier. Jedes Mal nach der Saison sage ich, gut, jetzt reicht es, jetzt kann man mal ein bisschen kürzer treten. So gern ich auch den Fußball habe, was mich ein bisschen stört, ist immer die Terminvorgabe. Man kann nicht langfristig planen, man muss immer spontan sein mit den Terminen. Auch eine leichte Kritik hier an den DFB, falls der mithört. Die Termine kommen immer so spät raus, dass ich mit meinen Planungen sozusagen immer sehr spontan sein muss, weil ich mache ja auch die Auswärtsspiele und das ist dann oft ja, spontan immer planen oder muss ich dann immer planen, weil ich auch die Uhrzeiten oft gar nicht weiß. Oder manchmal auch, ich weiß gar nicht jetzt bei Havelse, in welchem Stadion spielen die überhaupt jetzt nächstes Wochenende?
Ja, wir spielen sogar unter der Woche.
Ja, nee, unter der Woche, das weiß ich, genau. Am Mittwoch. Heute.
In der großen Arena.
Genau, aber in der großen Arena. Mhm. Ah ja, weil mir der Pressesprecher heute geschrieben hat, es steht noch nicht fest, er weiß es noch nicht.
Okay. Ja, dann erzählst du uns ja hier noch was Neues. Nee, dann werden wir gleich mal den DFB anrufen.
Müsste aber fragen, wo findet das eigentlich statt? Also er hat mir geschrieben, ich habe ihm nicht geschrieben, Stadion, Fragezeichen. Und da hat er gesagt, wir schauen noch.
Okay.
Hatte ich heute Morgen als Antwort gehabt.
Gut, wir telefonieren mit dem Pressesprecher von Havelse, was jetzt hier gehauen und gestochen ist, und mit dem DFB und geben eine Podcast-Empfehlung ab, dass sie unbedingt mal reinhören sollen. Aber kommen wir mal zu deinen großen Momenten und großen Persönlichkeiten. Franz Beckenbauer spielt da ja eine zentrale Rolle. Ich habe es ja in der Einleitung schon gesagt, 1980 hast du ihn ja sozusagen fotografiert, als er zurück nach Deutschland gekommen ist zum HSV. Wie hast du diesen Moment erlebt und war dir irgendwie auch klar, dass das ja ein bisschen Sportgeschichte ist, die du da dokumentierst?
Ja, absolut. Ich kann mich noch genau erinnern, wir durften damals aus Rollfeld rauf und Franz kam wie ein Kaiser in Hamburg an und ging die Gangway runter. Und wir waren vielleicht 5, 6 Fotografen. Und da haben wir das erste Mal gesehen, was für eine Aura dieser Mann hatte dann. Und ich hatte das Glück, das war damals unter Ernst Happel, dann ihn auch im Training zu begleiten und daher haben wir uns so ein bisschen zumindest mehr gekannt. Und später immer als Kommentator oder wenn er mich irgendwo gesehen hat, hat er mich immer ganz nett gegrüßt und hat sich anscheinend auch an unsere alten Zeiten dennoch erinnert, damals beim HSV. Oder auch, ich habe ihn dann natürlich auch begleitet, er war ja lange beim DFB oder damals ja auch Trainer und die Zeiten habe ich natürlich auch intensiv mit ihm erlebt. Und da könnte ich einige Anekdoten auch erzählen, aber das lasse ich, glaube ich, lieber hier.
Ach nee, also da sind wir schon ganz Ohr. Also der DFB hört ja jetzt inzwischen mit, also von daher. Nein. Aber warst du zum Beispiel Mexiko 86 bei der WM mit dabei, wo er Teamchef war?
Genau, da war ich dabei. Und da haben wir auch so einige interessante Erlebnisse mit ihm gehabt, was damals auch noch ging als Fotograf. Ich war nicht embedded, aber wir waren immer sehr nah dran an der Mannschaft und man durfte auch damals ins Teamhotel, durfte da rumgehen und hat dann so die ein oder andere Szene von Spielern und Franz hat das anscheinend auch immer dieses, nachmittags am Swimmingpool locker gesehen, als das heute andere Trainer sehen würden. Also es ging sehr locker dazu und wir saßen teilweise mit den Spielern am Swimmingpool vom Nationalmannschaftshotel. Ja, das war damals noch möglich.
86 ist Deutschland Zweiter geworden, im Finale verloren gegen Argentinien, aber 1990 hat es zum großen Wurf gelandet in Italien oder hat es gereicht zum großen Wurf in Italien, Weltmeister geworden und Lutz Bongartz mittendrin.
Genau, das war eine aufregende Zeit und da kann ich auch noch eine kleine Geschichte, das war auch noch zu Analogzeiten und jetzt kann man sich fragen, das war damals, wenn ich mich erinnere, um 20 Uhr oder 21 Uhr ging es in Rom los, sehr spät, es war ein Sonntagabend, sehr schönes Wetter und Deutschland gewann. Und in dem Moment aber, als die Sieger bzw. die Siegerrunden gemacht haben, fiel das Flutlicht aus und da war nur noch ein Notlicht an. Und man konnte eigentlich, weil es ja ein Filmzeitalter war, war es sehr dunkel und die Filme waren dafür eigentlich nicht geeignet. Das heißt, man brauchte in dem Moment einen Blitz. Und dann bin ich noch schnell zu meinem Koffer gerannt, um einen Blitz rauszuholen. Und dann sind die ums Stadion gerannt. Damals war es noch eine Aschenbahn. Und hatte dann die Momente erwischt, wie dann, Littbarski war das oder Völler war dann auf dem Bild, wie die den Pokal hochgehalten haben. Und mich hatte vorher schon der Stern angefragt, ob die meine Fotos haben konnten. Und die haben mir dann ein Privatflugzeug geschickt. Und nach dem Spiel bin ich mit einer Taxe zu einem kleinen Flughafen außerhalb von Rom am Abend, es war so 23, 24 Uhr, zu einem kleinen Flughafen am Rande von Rom gefahren, aber jetzt haltet euch fest, da stand nicht nur meine Privatmaschine, da standen noch 50 andere Maschinen. Ich glaube, ich habe noch nie so viele Privatmaschinen gesehen und musste erstmal mein Flugzeug suchen, aber irgendwann habe ich das erkannt, dass es meine Maschine ist. Das war so 12.30 Uhr, ließ der Pilot die Triebwerke an, um mir denn zu erzählen, nee, das geht jetzt nicht, wir müssen die wieder ausschalten, weil die anderen haben Vorrang. Und gleichzeitig ging es um die Zeit, ich musste schnell mit den Filmen nachts nach Deutschland. Und ich glaube, wir waren einer der Letzten, das war glaube ich 2 Uhr nachts, bis wir dann eine Starterlaubnis hatten. Und dann ging das nur bis Hannover, weil in Deutschland ist ein Nachtlandeverbot. Und dann sind wir in Hannover nachts um 4 gelandet, da stand wieder ein Chauffeur für mich und sind in einer Stunde nach Hamburg gefahren. Ich war um 5 in Hamburg, um 5.10 Uhr waren die Fotos im Labor und man hat damals, ich sag mal von so einem Spiel wissen viele auch nicht, vielleicht habe ich 30 Filmrollen gemacht. Also ich hatte noch so einen Sack mit Filmrollen gehabt. Und sowas dauert auch dann eine Stunde, ich glaube um 6 Uhr waren dann die Filme entwickelt und dann haben die Artdirektoren schon gewartet, dass sie endlich das Originalmaterial sehen können. Und ich war aber so übermüdet inzwischen, bin eingeschlafen. Und hatte aber immer Angst gehabt, weil ich habe ja meine eigenen Fotos nicht gesehen. Sind die scharf? Hast du es richtig drauf? Und ähnliches. Und dann morgens um 10 oder 11 hat mich dann der Artdirektor angerufen und hat gesagt, Lutz, du hast alles gehabt. Titelbild in deine Bilder, perfekte Story, also alles gut.
Macht dich das stolz?
Ja, total. Ich war dann stolz, als ich auch am Kiosk dann später, hast du dann dein Titelfoto gesehen und überall war dann dein Foto drauf, ja klar. Und es gab natürlich auch viel Geld.
Ja, über die Summe haben wir ja schon gesprochen. Sag mal, Wie sehr ärgert dich das? Du warst jetzt vor Ort, Olli hat es gesagt, dass du dieses berühmt-berüchtigte Bild von Beckenbauer, wie er einsam sinnierend über den Platz geht, dass du das jetzt nicht hattest.
Ja und nein, ich hatte andere Bilder gehabt. Ja. Es war schwer zu fotografieren, weil, wie gesagt, das war im Halbdunkel und ich habe mich auf den Jubel konzentriert, anstatt an das andere. Gut, das ist dann auch wieder Künstlerpass. Und alles passiert oft parallel. Du kannst nicht alles gleichzeitig haben. Mhm. Und das war dann halt so. Mhm. Aber ich wollte noch eine nette Geschichte nochmal, weil ihr hatte gerade Mexiko erzählt, da gab es eine nette Anekdote mit einem Spieler, der leider verstorben ist, und zwar mit Maradona. Ich war essen. in Mexico City in einem kleinen mexikanischen Restaurant und hatte eine Puma-Weste angehabt, wo ein großes, dieses Puma-Zeichen drauf war. Und plötzlich kommt einer und klopft mir auf die Schulter. Und dann sagt er zu mir, ich weiß gar nicht, in Englisch oder so, auf jeden Fall sagt er so ähnlich, du auch Puma. Und dann sage ich, ja, und drehe mich um und dann war es Maradona. Ich ärgere mich noch heute, dass ich, eigentlich hätte ich diese Weste noch haben müssen, aber die ist irgendwo verschütt gegangen. Aber das war mein Erlebnis mit Maradona, hautnah in einem Restaurant getroffen.
Und Fotokamera hattest aber nicht dabei?
Nee, hatte ich nicht, das war alles privat, war irgendwie nach dem Spiel, er war im gleichen Restaurant, aber das war dann noch so eine lustige Begebenheit.
Ich will aber nochmal auf Franz Beckenbauer zurückkommen. Also da gab es ja dann, ein freundschaftliches Verhältnis will ich nicht sagen, aber da gab es schon irgendwie eine Beziehung. Mhm. Wenn ich richtig informiert bin, warst du auf dem Weg zum Hansa-Auswärtsspiel und bist im Zuge dessen extra zur Gedenkfeier auch nach München gefahren.
Mhm, genau.
Und hast du aber nicht fotografiert?
Doch, auch. Für mich war es wichtig, weil ich ihn so lange kannte. Und doch ein Großteil meines Lebens, weiß gar nicht wie viele Jahre, bestimmt über fast 30 Jahre, mit ihm verbracht habe. Ich habe ihn später, war ja Privatmensch und hat gerne Golf gespielt. Ab und zu habe ich ihn auf Golfplätzen fotografiert, weil ich immer wieder Anrufe bekam, du, der Franz ist da, geh mal zum Golfplatz, so Charity-Turnier etc. Und insofern hatte ich doch schon irgend so eine Beziehung zu ihm gehabt. Und daher war es für mich wichtig, da auch dabei zu sein. War ein sehr bewegender Moment, waren ja auch alte Weggefährten, die ich natürlich viele kannte, Rudi Völler unter anderem auch, den ich auch noch sehr gut kenne von früher. Und insofern war es für mich ein Muss eigentlich dabei zu sein, ja.
Du hast gesagt, gerade da hast du auch Fotos gemacht. Hast du denn außerhalb vom Sport, und das war ja schon in dem Fall ja kein Sport, auch Fotos gemacht oder hast du dich wirklich immer darauf fokussiert, Sportfotograf zu sein?
Nein, ich bin von Haus Sportfotograf und sag immer, ich fotografiere alles, wo sich Menschen bewegen, ist so meine interne Richtlinie und ab da fängt es für mich an. Also ich bin nicht der Gesellschaftsfotograf, der jetzt irgendeine Weihnachtsfeier jetzt fotografiert. Habe ich auch gemacht. Marit lacht jetzt, auch diverse Feiern.
Das kann ich mir auch in der Tat vorstellen.
Weihnachtsfeiern von Hansa Rostock.
Wirklich?
Habe ich gemacht, natürlich. Ja. Da habe ich im Hafen hier, habt ihr manchmal da und da war ich dabei. Doch, habe ich fotografiert. Hast du mir, ich weiß gar nicht, ob du Pressesprecher oder noch deine Vorgänger, auf jeden Fall diverse Weihnachtsfeiern von Hansa Rostock war ich dabei, ja. Oft nur kurz, weil ich will dann auch nicht stören und dann denke ich auch, mach ein paar Fotos, dass du es dokumentiert hast und dann lasse ich die Leute auch und feiern und dann wollen die auch ihre Privatsphäre haben und das respektiere ich natürlich total. Mhm.
Aber es gibt ja bei Spielen auch teilweise Momente, die eben nichts mit dem Sport zu tun haben. Du warst bei einem sehr katastrophalen Ereignis mit dabei, 1985 in Brüssel im Heyselstadion, als es diese verheerende Katastrophe gab, als Juventus Turin gegen den FC Liverpool gespielt hat, was am Ende dazu geführt hat, dass die englischen Vereine aus dem Europapokal ausgeschlossen wurden und ich glaube, es waren am Ende 39 tote Menschen und du hast sehr viele Fotos gemacht.
Genau, aber ich muss dich verbessern, meine Agentur war das damals, da stand mein Name drunter, das war meine Lebensgefährtin, die das fotografiert hat, Maja. Und das war für sie natürlich besonders schrecklich, auch als Frau, weil sie liebte natürlich den tollen Fußball und hat sich auf ein tolles Spiel gefreut. Und was sie da hatte sogar, deshalb war es auch was Besonderes dann für sie, wir haben sie mit einer Großbildkamera dahin geschickt, weil wir besondere Fotos machen wollten. Das war eine 6x6 Kamera, wer sich da auskennt, mit Rollfilm. Da hat man nur 12 Bilder und sie war gar nicht drauf vorbereitet, aber dadurch hatte sie diese schrecklichen Bilder in einer unglaublichen Qualität drauf gehabt. Und damals hat auch wieder der Stern die dann uns sofort exklusiv abgekauft, die Bilder.
Wie geht man mit so Negativerlebnissen, von denen man ja hoffentlich nicht allzu viele hat, um? Wie hast du sowas verarbeitet, wenn du bei sowas dabei bist? Denn du hast, glaube ich, auch Formel 1 fotografiert. Mhm. Auch da gibt es ja durch Unfälle hin und wieder Bilder, die man vielleicht nicht ganz so leicht aus dem Kopf bekommt.
Genau. Unter anderem war ein Fotograf von uns, als der Senna damals tödlich verunglückt, der war dabei. Und wir haben immer wieder, auch ich selber habe, leider auch beim Reiten ist mal was passiert, da hat es ein Geländereiter mit einem Pferd gestürzt und das Pferd ist auf ihn raufgefallen und das genau vor meinen Augen. Also man hat im Laufe des Lebens auch leider schreckliche Szenen. Ich versuche das dann immer dezent zu fotografieren, um nicht draufzuhalten. Und danach kann man natürlich auch schlecht schlafen. Aber zum Sport gehört leider auch das andere, ja. Aber ich bin eigentlich ein Fotograf, der das Leben liebt und die Bewegung und natürlich nicht das, aber es gehört anscheinend dazu.
Gerade beim Motorsport gibt es schon mal hin und wieder gefährliche Situationen. Da muss man dann auch gut gucken, wo man dann sich auch positioniert, ne?
Absolut. Was ich zum Beispiel damals auch, das war eine ganz schreckliche Szene, das spielte in Bremen mal, da wurde der Linen schwer verletzt, hat ein anderer Spieler ihn in den Oberschenkel getreten mit den Stollen und hat ihn den ganzen Oberschenkel aufgerissen. Es sah so furchtbar aus. Ich kann euch das gar nicht beschreiben.
Ich kenne das Foto.
Und da war ich dabei und habe auch dieses Foto gemacht. Und ich sehe das immer noch vor mir. Furchtbar. Also möchte man nicht sehen, nee.
Eindeutig. Deshalb wechseln wir jetzt ganz schnell das Thema. Ja,
das ist nett, danke.
Lutz, was ist denn fotografisch reizvoller, so einen Weltstar zu fotografieren oder so ehrlichen Fußball wie beim FC Hansa Rostock in der dritten Liga, im besten Falle in der zweiten Liga? Was ist fotografisch reizvoller, vielleicht auch einfacher oder schwieriger?
Jetzt muss ich überlegen. Ich finde natürlich ich sehe auch den Unterschied natürlich bei großen Spielen, also jetzt sprich Bundesliga oder ähnliches, dass da noch mehr Dynamik ist, als ich das hier erlebe. Aber du hast ein Wort gesagt, das fand ich sehr schön, ehrlichen Fußball. Und ich habe das Gefühl, noch hier ist noch ehrlicher Fußball. Und insofern denke ich, macht das hier noch Spaß, weil es eben noch so bodenständig ist, das Ganze, ja. Und freue mich aber trotzdem, wenn Hansa doch mal nochmal in größeren Regionen spielen könnte, weil ich dann auch andere Stadien wieder sehe. Und aber ich liebe auch die kleinen Stadien übrigens, weil ich dann manchmal sage, da bin ich noch nie hingekommen. Finde ich toll, wie ich das jetzt zum Beispiel in Hoffenheim erlebt habe. Da in dem kleinen Ort, selber Hoffenheim, das andere Stadion kenne ich an der Autobahn, aber dieses kleine Stadion dort auf dem Berg kannte ich nicht. Das war ja romantisch, dort anzukommen.
Ja, und ist für dich vielleicht auch ein bisschen entspannter, weil man nicht ganz genau hinguckt, wo der Lutz denn gerade rumflitzt. Es gibt ja so Richtlinien, wo sich Fotografen bewegen können. Aha. Und ich denke mal, so in kleinen Stadien ist es vielleicht ein bisschen entspannter für dich auch fürs Arbeiten?
Eigentlich gelten ja die gleichen Richtlinien. Jeder Verein hat seine Richtlinien und da versuche ich mich dran zu halten. Ich hoffe nicht, dass, Marit, du kennst mich ja ein bisschen, dass jetzt, sage ich mal, die Pferde mit mir durchgehen, weil ich ein Bild sehe und da denke ich, da muss ich jetzt hinrennen. Aber da durfte ich eigentlich gar nicht hinrennen. Mhm. Ist passiert, ist früher übrigens auch passiert. Dann kriegt man manchmal einen Rüffel. Aber ich versuche mich eigentlich dran zu halten. Das ist dann einfach wie bei einem Spieler auch, da gehen die Sicherungen manchmal durch.
Auch das kann ich absolut nachvollziehen. Du hast ja schon ein bisschen was über den FC Hansa Rostock erzählt. Wie nimmst du gerade, wenn du auswärts unterwegs bist, wenn du privat unterwegs bist, diese große Strahlkraft dieses Vereins im ganzen Bundesland wahr und nicht nur in diesem Bundesland?
Ja, genau. Ich kriege das sogar hautnah mit, weil ich nämlich was mache. Ich reise mit dem Zug an. Und ich liebe es inzwischen, weil ich bin so viel Auto gefahren in meinem Leben. Ich liebe das inzwischen, Zug zu fahren, weil da kann ich auch drin arbeiten. Und was mich wundert, das war wieder so ein Erlebnis, auch ich kam von München nach Regensburg und der Zug war gut gefüllt und plötzlich im Zug zogen sich die Leute um und denk, wow, das sind ja alles Hansa-Fans. Und die kamen aus dem tiefsten Bayern und sind auf dem Weg nach Regensburg gewesen. Und dann frage ich sie immer, wo kommt ihr denn her? Manchmal sind das auch Ex-Rostocker, aber nicht immer. Hm. Also ich muss sagen, ich glaube, ich weiß nicht, ich kann es jetzt nicht vergleichen, weil ich bin ja kein Wissenschaftler. Aber ich glaube, die Hansa-Fans sind über ganz Deutschland verstreut. Habe ich da zumindest im Zug das Gefühl.
Ja, da brauchen wir, glaube ich, keine Statistiken. Das können wir, glaube ich, so unterschreiben.
Also braucht
so
die Wissenschaft, denn brauchen wir nicht.
Nee, gut. Das brauchen wir, glaube ich, nicht.
Du hast schon gesagt, du hast dich auch ein bisschen in diese Region verliebt und hast deinen Lebensmittelpunkt hierher verlegt. Also nicht nur, damit du schneller im Ostseestadion bist bei den Heimspielen, sondern weil du tatsächlich auch dann, sag mal, ab Anfang, Mitte der 90er Jahre deinen Lebensmittelpunkt hierher verlegt hast, weil du diese Region magst.
Genau, ich lebe die Schönheit. Also ich sehe mich auch als so ein bisschen als Ästhet und ich sehe die Schönheit der Landschaft, die Schönheit der Natur hier. Und hier habe ich das Gefühl, hier ist die Natur auch noch so in Ordnung, weil ich wundere mich auch immer, ich bin ja viel auch zu Freundschaftsspielen von Hansa mitgefahren, hier im ganzen Bundesland, und bin immer erstaunt, wie riesig das Bundesland ist und wie lange man fahren muss, um nach Usedom oder nach irgendwo nach Rügen zu kommen, und denke, hier ist ja immer noch Mecklenburg. Und überall sieht's anders aus, und das fotografiere ich übrigens auch, aber für mich nur privat, also ich mache auch für mich immer noch Fotos, und wenn tolles Licht ist irgendwo, hole ich die Kamera raus und fotografiere es nur für mich, also irgendwelche Landschaftsfotos.
Ja, Mecklenburg-Vorpommern, ein Land zum Leben, das ist einfach so,
ist so,
hier
richtig.
Kann man sich
ja
wohlfühlen.
Ja.
Und du hast schon gesagt, du bist auch ein bisschen geschäftlich, umtriebig, sage ich mal, du hast tatsächlich ein Plus-Energiehaus gebaut.
Ja, was ist das? Stimmt. Ein Null-Energiehaus, weil ich liebe Innovationen, alles was modern ist, mag ich irgendwo. Und ein Null-Energiehaus ist ein Haus, was sich aus sich selber speist. Also da oben haben wir eine Photovoltaikanlage. Wir haben besondere Materialien, die sind, da gibt es ein Copyright drauf, da gibt es in ganz Deutschland 3 Häuser davon. Eins davon steht in Rerik. Und das heißt, es braucht keine Energie mehr von außen. Ich war jetzt vorhin gerade, kam ich daher und habe gemerkt, ich ging da rein und denk, wow, was ist das für eine schöne Temperatur hier drin? Und es verbraucht aber keine Energie, weil die Energie kommt entweder von oben oder vom Speicher, oder es ist so gut gedämmt, also alles, da ist ein smartes System, was das steuert. Ich kann das übrigens von hier aus, jetzt könnte ich das Haus auch fernsteuern, kann die Jalousien runter machen, ich kann die Türen öffnen, wenn du willst, oder irgendwas, also das ist, kann ich von sonst wo steuern. Probiere gerade aus, ob es seit 1,5 Jahren fertig, und freue mich, dass es funktioniert bisher, ja. Es ist aber technisch sehr komplex und merke, ich wollte es eigentlich auch vermieten, dass ältere Leute damit nicht zurechtkommen.
Aber wenn wir jetzt gerade mal hier so beim technischen Fortschritt sind, wie sehr ist es wichtig, dass du auch bei deiner Kameratechnik immer das Neueste hast? Oder also geht es überhaupt noch mit alter Technik, Fotos für die heutigen Bedürfnisse und Anforderungen zu machen?
Doch, das geht.
Ja.
Ich habe auch noch relativ alte Kamera, da bin ich nicht mehr auf dem neuesten Stand, weil ständig neue Kameras rauskommen, und ich ärgere mich so ein bisschen oder bin erstaunt oft über die Preise, die die dann aufrufen, und denke, wow, das kostet wieder so viel oder neues Objektiv so viel. Und jetzt muss ich auch sagen, so viel verdiene ich jetzt mit Hansa auch nicht, dass ich mir ständig, und dann sage ich, gut, das muss in der Range, Preis-Leistungs-Range bleiben. Also ich fotografiere eigentlich noch mit ziemlich älteren Kameras, aber darauf kommt es eigentlich auch nicht an. Das habe ich meinen Fotografen immer auch beigebracht. Es kommt auf den Menschen dahinter an.
Wie sehr ärgert dich das, dass sich quasi heutzutage jeder eine Digitalkamera nehmen kann, sich hinstellen kann, abknipsen kann, und ja irgendwie auch so ein bisschen die Zunft oder die Branche kaputt macht?
Ja, ist schon richtig, was du sagst. Und du brauchst ja nur auf die Tribüne gucken. Die fotografieren ja auch alle mit dem Handy. Also jeder ist irgendwo Fotograf geworden. Und das muss ich einfach zur Kenntnis nehmen. Ich kann das ja nicht aufhalten, kann sagen, mach das bitte alle nicht. Nee, ich muss das zur Kenntnis nehmen und sehe, dass die Wertigkeit der Fotografie nachgelassen hat, dass das besondere Foto in der Masse einfach untergeht. Und du musst schon riesen Fotos haben, die sich ins Gedächtnis einbrennen, weil alle sind ja am Fotografieren und wir leben in einer Medienwelt mit einem Überkonsum. Und das nehme ich einfach zur Kenntnis und ist einfach so, es läuft der Zeit. Was soll ich mich da? Ich ärgere mich darüber nicht. Nee.
Was unterscheidet denn ein gutes Sportfoto von einem außergewöhnlichen?
Der besondere Moment, den man dann drauf hat, ne? Und das hängt dann natürlich auch oft von den Spielen ab. Es gibt Fußballspiele, die sind, sag ich mal, wirklich langweilig, wo nichts passiert. Und dann gibt es wieder Fußballspiele, da kannst du die Bilder gar nicht zählen. Da hast du so viele tolle Bilder und weißt gar nicht, wohin damit mit den Bildern. Weil so viel wird dann auch nicht wirklich gebraucht. Also habe ich manchmal wirklich mehr gute Bilder, als wirklich irgendwo gedruckt werden, ja.
Aber es ist immer schön, aus einer großen Masse auszusuchen, als ja. Zu krampfen, welches von diesen Fotos muss ich jetzt nehmen.
Genau, dann kann ich nur die Spieler appellieren oder kann nur sagen, ja, bringt ein bisschen Action, aber das tun die ja hier auch in Rostock.
Gibt es denn noch einen Moment oder ein Motiv rund um Hansa, das du unbedingt noch festhalten möchtest?
Naja, vielleicht den Aufstieg, würde mich natürlich freuen jetzt, ich fieber da natürlich auch hin, weil ich denke, wie lange mache ich das noch? Und dann habe ich gedacht, ach, zweite Liga mit Hansa wäre ja nochmal nett. Dann gucke ich aber gleich wieder auf die Tabelle und denke, ist das eigentlich noch zu schaffen? Ich weiß es nicht. Aber Hansa macht das wie immer spannend und wir werden sehen.
Das ist ja fast ein gutes Stichwort. Ich habe mir noch so eine kleine Schnellfragerunde ausgedacht. Analog oder digital?
Digital.
WM-Finale oder Ostseestadion Flutlicht?
Ostseestadion.
Jubel oder stille Momente?
Jubel.
Regenspiel oder Sommerabend?
Sommerabend.
Einzelporträt oder Actionaufnahme?
Action.
Okay, super.
Auf den Punkt, so wie es sein soll. Und Marit hat schon gesagt, ein schönes Schlusswort. Wir drücken dir und uns natürlich ganz doll die Daumen, dass da so Mitte, Ende Mai ein paar Tage vielleicht dabei sind, wo sehr viele schöne Motive dabei sind und wir alle dann ordentlich was zu feiern haben.
Ja, und ich muss sagen, ich habe auch schon gebucht für Saarbrücken, also habe auch schon die Züge gebucht. Also es ist alles von meiner Seite vorbereitet.
Lutz, vielen Dank, dass du uns so mitgenommen hast in deine bewegte und aufregende und spannende Geschichte. Ich glaube, wir beide sowieso, Olli und ich und auch die Leute, die diesen Podcast hören, dass Fußball und Hansa für dich in der Tat mehr als 90 Minuten Sport hier auf dem Platz ist, dass du dein Herzchen auch ein bisschen an den FC Hansa Rostock verloren hast und dass es auch hoffentlich noch ganz lange so bleiben wird. Ja, wie gesagt, vielen Dank für deine Geschichte. Deine Offenheit und deinen Blick auf unseren Verein und allen anderen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst gerne eine Bewertung da. Guckt euch oder hört euch gerne auch noch unsere Folgen an, die wir in der Vergangenheit aufgenommen haben. Und ja, wir sind selber schon gespannt. Wir wissen es noch gar nicht, wen wir hier als nächstes zu Gast haben im Podcast.
Ja, also da wird es auch wieder einen interessanten Gesprächspartner oder eine interessante Gesprächspartnerin geben. Lutze, vielen herzlichen Dank für deine Zeit.
Ja, ich bedanke mich auch und gucke gerade auf die Uhr und das ging ja so schnell rum.
Ja, ein bisschen mehr als eine Stunde, das ist für uns immer überhaupt kein Problem.
Gut.
Das war der Hansa-Podcast aus dem Ostseestadion direkt in dein Ohr. Seid gespannt, wie wir das nächste Mal dabei haben und denkt immer dran, keiner wird uns jemals trennen.
Hey Hansa-Fans, der Hansa-Podcast wurde euch präsentiert von SLT. Eurem Spezialisten für Logistik und Verkehr aus dem Norden.